Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, heute ist ja Israel-Sonntag. Gott hatte sich einen Mann und eine Frau gesucht und hat sich daraus ein neues Volk aufgebaut. Abraham und seine Frau hat ihnen Verheißungen gegeben und wollte mit diesem Volk Geschichte machen, die bis heute und bis in die Ewigkeit hinein Relevanz hat. Und Gott der Herr hat seinem Volk eine gute Anleitung zum Leben mitgegeben. Das ist etwas harmlos formuliert. Ich komme da gleich nochmal konkreter drauf. Wenn wir wissen wollen, wie wir im Segen Gottes leben können, dann tun wir gut daran, uns damit einmal zu beschäftigen. Wer sich mit Jesus Christus beschäftigt, kommt an Israel nicht vorbei. Heute sind ja viele Menschen um uns herum, die sich nach Christus nennen, die sagen, sie seien Christen, aber beschäftigen sich überhaupt nicht mit dem Herrn Jesus. Noch achten sie auf seine Worte, geschweige denn wissen sie, wo er überhaupt zu finden ist. Die leben nicht in der Spur Gottes. Sie meinen, wenn sie nach ihren Maßstäben gut leben, tue Recht und scheue niemand, dann würde ihr Gott, den sie ja gar nicht kennen, mit ihnen schon zufrieden sein und sie dann irgendwie doch auch in den Himmel kommen. Oder wie jemand mal auf einer Großveranstaltung sagte, am Ende wird die Hölle sowieso leer geliebt. Und nicht nur Menschen, die sich Christen nennen, weil sie vielleicht getauft sind, sondern auch alle anderen, die ans Universum oder an den Lieblingsbaum oder an die Sterne glauben. In unserem Predigttext kommt Gott nachher darauf zu sprechen. Wir finden, wenn wir in die Bibel schauen, finden wir Ordnungen Gottes etwa in den 10 Geboten, die Gott seinem Volk gab. Er gab diese Gebote, damit sie leben können. Damit sie leben können, wie Gott sich das gedacht hat. Und weil sie zu seinem Volk gehören. Denn dort gelten diese Regeln. Heute sind ja Regeln unmodern geworden. Ja. Jede Generation, wir waren ja auch so, oder wie Heinz Becker seiner Hilde sagt, Hilde, wir waren auch mal jung. Aber nicht so. Jede Generation hinterfragt wieder die Regeln und muss sie diskutieren und in Frage stellen. Und warum müssen wir das denn heute auch noch so tun? Jede Generation in Tabor hat wieder neu die Hausordnung hinterfragt, zum Beispiel. Ja. Aber eine Hausordnung erlässt derjenige, der der Hausherr ist. Und entweder ich halte diese Regeln, damit das Zusammenleben gelingt, oder ich halte sie nicht, dann passe ich eben nicht dorthin und muss mir ein anderes Haus suchen. So hatte auch Gott der Herr Regeln aufgestellt, die in seinem Volk Israel gelten sollen und auch in der neutestamentlichen Gemeinde Gültigkeit haben. Wir wissen ja sicher, Mose durfte nicht in das verheißene Land. Er durfte nicht über den Jordan gehen. Warum? Ja, eigenmächtig Wasser aus dem Felsen holte, wo Gott nicht zugesagt hatte. Ja. Er durfte nicht in das verheißene Land, nicht über den Jordan, weil er eigenmächtig handelte und nicht auf Gottes Weisung achtete. Da können wir jetzt fragen, muss Gott denn so kleinlich sein? Er durfte einen Blick werfen auf das Land, aber hinein durfte er nicht. War Führer des Volkes und auf den letzten Metern oder letzten Kilometern vor dem Ziel durfte er nicht mit. Aber Er kann jetzt dem Volk Israel sagen, nachdem er zu Gott flehte, doch auch in das Land zu dürfen und dann doch nicht durfte. Jetzt kommt unser Predigtext aus 5. Mose, Kapitel 4. Ich lese ab Vers 1. An der Wand haben wir hier ab Vers 4 oder 5. Ab Vers 5. Aber die Verse 1 bis 4 gehören dazu. Ich lese jetzt 1 bis 4 und dann geht es an der Wand weiter. Da kann er ihnen sagen, und nun höre, Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf dass ihr lebt und hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, der Gott, euer Väter, gibt. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Eure Augen haben gesehen, was der Herr getan hat, wieder dem Baal Peor, denn alle, die dem Baal Peor folgten, hat der Herr, dein Gott, vertilgt unter euch. Aber ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhinget, lebt alle heute noch. Jetzt geht's hier los. Siehe, ich habe euch gelehrt Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass wenn sie all diese Gebote hören, sie sagen müssen, ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest an dem Berge Horeb, als der Herr zu mir sagte, versammle mir das Volk, dass sie meine Worte hören und so mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Da tratet ihr herzu und standet unten an dem Berge. Der Berg aber stand in Flammen bis in den Himmel hinein, und da war Finsternis, Wolken und Dunkel. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt, in dem Land, in das ihr zieht, es einzunehmen. So hütet euch nun wohl, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tage, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berge Horeb, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder Weib, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe auch nicht deine Augen auf gen Himmel, dass du die Sonne sehest und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fallest ab und betest an und dienest ihnen. Denn der Herr, dein Gott, hat sie zugewiesen allen anderen Völkern unter dem ganzen Himmel. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem glühenden Ofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr das Volk sein sollt, das allein ihm gehört, wie ihr es jetzt seid. Wir beten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir, denn ich ziehe es aller habe und dem größten Reichtum für, haben wir gerade gesungen. Und wir bitten dich, Herr, halte uns bei dir und deinem Wort, leite uns in deine Wahrheit, segne Reden und Hören. Amen. Ja, ein sehr langer Predigttext, aber kein unbekannter Text. Ja, das Volk Israel, Mose als Führer, sollten also ein Land in Besitz nehmen, das verheißene Land, das Gott Abraham schon zugesprochen hatte. Und für das Leben in diesem Land gab Gott ihnen auch Gebote. Und Mose verweist mit Nachdruck darauf, was ein Nichtbefolgen für Konsequenzen hat. Vers 3. Ach so, den haben wir ja hier nicht. Was ein Nichtbefolgen für Konsequenzen hat. Eure Augen haben gesehen, was der Herr getan hat, wieder dem Baal Peor, denn alle, die dem Baal Peor folgten, hat der Herr, dein Gott, vertilgt unter euch. Sie waren Zeugen dessen, was es heißt, Gott untreu zu sein. 24.000 Mann kamen um, weil sie einem anderen Gott nachliefen und nicht nach den Wegen Gottes fragten, noch danach taten. Wir begegnen hier der Heiligkeit Gottes. Wir können Gott in seinem Handeln nicht verstehen und wir können auch nicht über sein Handeln urteilen. Nicht Gott sitzt auf der Anklagebank, wir sitzen da. Gott zeigt, wie er über Abgötterei und über Untreue denkt. Und dann heißt es ja in Vers 4, aber ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhängt, lebt heute alle noch. Sie bekamen Gebote, so sagte ich in Vers 2, und diese Worte sollten sie befolgen, unangefochten. Die sollten sie nicht hinterfragen, die sollten sie nicht diskutieren. Heute lernt man ja schon in den Schulen, alles auszudiskutieren. Da sagt einer was und da muss man das erstmal diskutieren. Man kann dem einfach nicht mehr zustimmen. Unsere Kinder lernen schon, alles auszudiskutieren. Hier, das galt aber unangefochten. Sie sollten nichts weglassen und nichts hinzutun. Heute lassen ja nicht nur die Juden, sondern auch die Christen vieles weg vom Wort Gottes oder fügen anderes hinzu. Ja. Im Talmud wird Jesus bis heute als Zauberer bezeichnet. Das ist ein Zeichen, dass der Mensch sich über Gott gestellt hat. Wir sollen aber unter dem Wort bleiben. Wir haben gerade gesungen, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Und Vers 4 meint jetzt diejenigen, die Gott treu geblieben sind, sind alle noch am Leben. Leben und Ordnung Gottes gehören also zusammen. Mose hatte ihnen die Gebote und Ordnung Gottes gelehrt, so wie er es von Gott empfangen hatte. Gott redete ja nicht zum Volk direkt, er redete zu Mose und der gab es dem Volk weiter. So wie er es gehört hatte, wie Gott es ihm gesagt hatte. Wie unser Herr Jesus später sagen konnte, ich tue nur das, was der Vater im Himmel mir sagt. Mose hat sich das nicht ausgedacht oder später irgendwelche Schreiber einfach dazu geschrieben. Das ist großer Unsinn, sowas. Sondern wie er es von Gott empfangen hatte. Und jetzt kommt eine erstaunliche Aussage. Das Leben nach der Ordnung Gottes wird von den Völkern als weise angesehen. Eben nicht das Anpassen an den Zeitgeist, sondern das Leben in den Ordnungen und Geboten Gottes. Das ist konkurrenzlos. Unvergleichlich, so führt unser Text das in den Versen 7 und 8 aus. Wir haben sie ja hier an der Wand stehen. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnung und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Und jetzt kommt eine Aufforderung, die jeden von uns vor eine Entscheidung stellt. Vers 9. Nimm dich in Acht und achte auf deine Frömmigkeit, auf deine Gesundheit. Nein, achte auf deine Seele. Hier wird nicht gesagt, achte auf dein Leben, sondern achte auf deine Seele. Gut, es spielt in dieselbe Richtung. Und das soll sogar den Kindern und Enkeln nahegelegt werden. Mir sagte ein gläubiges Ehepaar, auch unsere Kinder sollen sich selber mal entscheiden, welcher Religion sie angehören wollen. Was ist das für eine Kälte? Den Weg müssen wir den Kindern doch sagen, müssen wir ihnen doch zeigen. Wer der Herr Jesus ist, was er für uns getan hat. Wo sind die Hausväter und Hausmütter, die zu Hause in den Familien noch das Wort Gottes lesen? Wilfried hat mit den Enkel, mit dem Theo viel Bibel gelesen, zum Beispiel, hat mir Gudrun erzählt. Wo sind die Hausväter, Hausmütter, die das noch machen? Vorleben. Ja? Dass Gottes Gebote und Ordnungen zum Leben sind und dass alles andere nicht Leben ist. Und dann verweist Gott darauf, wie das Volk in der Finsternis seine Worte zum Leben hörte am Horeb. Und worüber lief das? Über welches Medium? Über das Hören, nicht über das Sehen. Sie hörten die Stimme Gottes, aber sahen ihn nicht. Der Glaube muss nicht sehen. Glaube, der sieht, ist kein Glaube. Aber hören, mit dem Herzen hören. Und was war zu hören? Gottes Angebot, ein Bund des Heils mit dem Volk zu schließen. Gott wollte einen Bund schließen mit ihnen. Ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein. Ich will, wenn Gott etwas will, dann, mir hat man als Kind immer gesagt, ja, du willst viel, wenn der Tag lang ist. Aber wenn Gott etwas will, dann geschieht es. Und das Mittel waren die 10 Gebote, die Bundesurkunde. Ja. Sie bekamen also das Angebot des Heils, aber geknüpft an den Gehorsam. Das war kein einseitiger Bund, wie der Noah-Bund etwa, sondern war geknüpft, gebunden an den Gehorsam. Wenn sie danach taten, sollten sie gesegnet sein. Und wenn sie nicht danach taten, sollten sie an Baal Peor denken. Aber nicht durch Schauen, durch Hören. Heute sind wir überflutet von Bildern, selbst in Predigten oftmals. Es hat mal irgendjemand gesagt, hast du was zu sagen oder hast du PowerPoint? PowerPoint sind Präsentationen vorne an der Wand. das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ja, nicht durchschauen, durch Hören. Ja. Wir haben das Hören verlernt. Und dann weist Mose sie darauf hin, dass sie ab Vers 16, 15, 16, sich kein Gott zum Sehen und Anfassen machen soll. Kein Bildnis von Gott, denn er offenbarte sich ihnen nur mit der Stimme, nicht über den Tastsinn, nicht über den Sehsinn, nicht über Geschmack, sondern über die Ohren. An wichtigen Stellen im Neuen Testament, die sind alle wichtig, aber an besonders wichtigen Stellen sagt der Herr Jesus immer, wer Ohren hat zu hören, der höre. Was meint er? Wir sagen ja manchmal den Kindern, kannst du denn nicht hören, wenn man dir etwas sagt? Nee, dir nie, ich weiß. Mir hat das Papa öfter gesagt, kannst du denn nicht hören? Ja, das Ohr hatte sehr wohl gehört, aber auf Durchzug geschaltet, das ging aus dem wieder raus. Was meinte er? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Das war ja gemeint. Und so meint Jesus das auch. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Sie sollen also nicht das Sichtbare, Geschaffene verehren, sondern den Schöpfer. Nicht Gott im Wald suchen, dort werden wir ihn nicht finden, sondern in seinem Wort, in der Bibel. Paulus schreibt das im Römerbrief Kapitel 1 so: Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und dann führt er aus, dass man an der Schöpfung Gottes Fußspuren sehen kann, aber dass sie noch kein Beweis sind für Gott, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Und dann heißt es, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und jetzt kommt das, was hier im Text auch steht, und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Bild, in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Sie haben das Vergängliche zum Ewigen gemacht. Und damit das Ewige zum Vergänglichen. Der Mensch ohne Gott dreht die Sachen um 180 Grad rum. Er pervertiert, pervers heißt verdreht. Er pervertiert die ganzen Dinge. Wer zum Glauben an Jesus kommt, der macht Abteilung kehrt, 180 Grad Kehrtwendung. Der kriegt einen ganz neuen Blick. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden und dann zählt er alles auf. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Ja. Da ist auf einmal das Geschaffene der Gott und nicht mehr der Schöpfer. Und damit sind wir im neuen Bund. Im alten Bund war die Urkunde die 10 Gebote. Das sollten sie halten. Konnten sie es? Kannst du es? Es scheiterte an ihren falschen Herzen. Was Gott schon wusste vor der Sintflut und nach der Sintflut, war das Urteil dasselbe. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Böse meint, nicht in der Lage, Gottes Willen zu tun, nicht in der Lage, Gott über alle Dinge zu lieben, nicht in der Lage, Gott zu gefallen. Der Mensch hat das falsche Herz und braucht erst das neue Herz. So, und jetzt kommt Jesus und hat alle Gebote Gottes vollkommen gehalten, vollkommen. Da ist jetzt der eine, wie Gott sich das gedacht hatte. Der Mensch, wie Gott sich das gedacht hatte. Einer, was der Mensch und alle anderen tun sollten und nicht konnten, das sollte die Sehnsucht wecken auf den Messias. Wann endlich ist es soweit, dass ich auch Gott lieben kann von ganzem Herzen? Und jetzt sagte ich, hat Jesus das ganze Gesetz erfüllt und jetzt schenkt er uns das. Jetzt schenkt er uns diese vollkommene Gerechtigkeit, diesen vollkommenen Gehorsam. Im Glauben an ihn werden wir Teilhaber dieser vollkommenen Gerechtigkeit. Da bekommen wir das neue Herz, das jetzt in der Lage ist, Gott zu lieben. Das neue Herz, was wir bekommen, wann? Wann bekommen wir das? Dankeschön. Dass ihr jetzt nicht gesagt habt bei der Taufe. Och du, es gibt auch in Gemeinschaften Leute, die sagen, das gibt es bei der Taufe. Bei der Bekehrung, ja, bei der Hinwendung zu Jesus und als Siegel den Heiligen Geist, der uns immer wieder jetzt zu Christus treibt. Vers 20. Euch aber. Euch aber. Wie er im alten Bund sein Volk Israel gesondert genommen hat, so nimmt er jeden heraus aus dem Machtbereich Satans und versetzt uns in das Reich seines lieben Sohnes. Wir sind versetzt. Wir sind keine Sitzenbleiber. Gott hat uns versetzt. Christen sind ausgesondert und das kann man auch erkennen. Christen fragen nach dem Willen Gottes und nach Gottes Wegen, nicht nach anderen Dingen. Nicht nach, was mögen die anderen denken, was denkt die Gesellschaft, was denken die Nachbarn. Nicht nach Political Correctness, sondern nach Gottes Weisungen. Das würde der Christenheit in Deutschland wieder aufhelfen, wenn das wieder gelte. Aber das Assimilieren in zeitgeisterische Strömungen erstickt und zermalmt die Ordnungen Gottes. Aber das wird nicht ohne Folgen bleiben. Die Auswirkungen sehen wir. Lasst uns dabei bleiben. Der Herr Jesus Christus hat das ganze Gesetz Gottes erfüllt. Und jetzt können wir sagen, für uns. Für mich, kannst du jetzt sagen. Das hat er für mich getan. Und durch den Glauben an Jesus sieht Gott mich jetzt so an und sagt, die Gudrun hat das ganze Gesetz Gottes gehalten. Ganz gehorsam, ganz gerecht, durch den Glauben an Jesus. Da könnt ihr euren Namen einsetzen. Das schenkt uns Jesus im Glauben. Das ist der neue Bund. Durch den Glauben an ihn werden wir zu Kindern und Erben Gottes. Können wir nochmal den Wochenspruch haben? Ja. Das gilt auch für uns. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erben erwählt hat. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir Erben Gottes, Miterben Christi. Wir erben das Reich. Das Reich muss uns doch bleiben, heißt es im Lied. Ja. Durch den Glauben an ihn werden wir zu solchen Erben, bekommen wir das neue Herz und sind sein Eigentum. Können wir den Text wieder haben? Danke. Oder wir leben einfach so dahin, das können wir auch machen. unsere 80, 90 Jahre und sind einfach nur da gewesen. Mancher redet ja so von der Lebenslinie, die sich so durchzieht, habe ich auch vielen Trauerfeiern gehört, seine Lebenslinie, ja, und dann fragt man sich, was war die denn? Und dann guckt man auf manchen Grabsteinen und da sieht man die Lebenslinie. Die steht so zwischen Geburtsdatum und Sterbedatum, ist immer so ein Strich, die Lebenslinie. So ein Minuszeichen. Aber erst wenn es durchkreuzt wird von Jesus, dann wird aus dem Minus ein Plus. Dann wird aus diesem Leben ein gültiges Leben, ein Leben des Erben Gottes. Und manche sind einfach nur da gewesen, fragen nicht nach Gott und seinem Reich, Klappe zu, Affe tot, Zirkus pleite. Nein, Gott lädt uns in seinem Sohn Jesus Christus ein, auf die Spur Gottes zu kommen, die zum ewigen Leben bei ihm führt. Und dazu müssen wir einen Schritt machen, ein kleines Gebet kann ein Anfang sein, komm zurück zu deinem Schöpfer, zu deinem Herrn, der dich liebt und alles gegeben hat, dass du wieder zu ihm kommst. Und diesen Schritt müssen wir tun oder haben wir schon längst getan. Und dann gilt es, auf diesem Weg auch zu bleiben. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns durch Jesus Christus mit hineingenommen hast in dein Volk, dass du uns zu Erben gemacht hast, zu deinen Kindern erwählt hast. Und du hast es dein Bestes kosten lassen. Ich bitte dich, lass uns auf deinen Wegen bleiben, in deiner Spur, dass wir nach dir und deinem Willen fragen. Hilf uns dabei und segne uns. Amen.